Man muss sich schon so vorstellen, das ist auf jeden Fall unsere Erfahrung, da kommen jetzt nicht irgendwelche Hinterwäldler nach Deutschland, ja, sondern das sind junge Leute, mitteljunge Leute, die sind einfach weltgewandt. Also wer sich auf den Weg macht, hier ein Flugzeug 12.000 Kilometer zu steigen, ne, die wissen, wie man Geld von einem Geldautomaten abholt. Ne? Die kommen jetzt nicht aus dem Amazonasgebiet.
Personalwelten. Der Podcast mit Nicolas Bux.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten, unterstützt von Tangron Personalberatung. Spezialisiert auf das Gewinnen von Fach- und Führungskräften auch und gerade für kleinere und mittlere Unternehmen. Fachkräftemangel aller Orten. Und eine der am stärksten betroffenen Bereiche ist die Krankenpflege. Den steigenden Bedarf decken vor allem Krankenhäuser, indem sie Pflegekräfte auch aus dem Ausland rekrutieren. Und jeder, der mal über eine Station gegangen ist in diesen Tagen oder Wochen, der wird es feststellen. Ich habe das selber vor 2 Wochen gemacht. Ich bin im Krankenhaus gewesen und habe dann festgestellt, es sind doch viele Fachpflegekräfte aus den verschiedensten Ländern der Welt, aus Asien, Südamerika. Und um da mal eine Zahl dazu zu geben, heutzutage sind von 20 Pflegefachkräften in Deutschland 3, die aus dem Ausland kommen. Und dieser Anteil hat sich in den letzten 5 Jahren verdoppelt und es überrascht niemanden, er wird weiter steigen. Das Rekrutieren von diesen Fachkräften aus dem Ausland klingt sehr viel einfacher, als es in der Praxis ist. Und einer derjenigen, die es mit ihrem Team sehr erfolgreich macht und geschafft hat, ist Joachim Prölz. Er ist Direktor und Personalvorstand an einem der größten Universitätskliniken in Deutschland, dem Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Joachim, erstmal schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Nick. Bin gerne bei euch.
Das Spannende ist ja, deine Berufswahl liegt schon ein paar Jahre zurück. Deine Entscheidung, nach der Schule was zu machen. Was war dein erster Job, Joachim?
Also nach dem Abi habe ich Geowissenschaften studiert und bin dann sehr schnell an die Krankenpflege gekommen über ehrenamtliche Arbeit. Und ich habe ziemlich genau vor 40 Jahren meine Ausbildung begonnen zum Krankenpfleger.
Das finde ich toll, weil das ist eine Berufung, die man für diesen Beruf auch braucht. Was war es denn, was bei dir damals so den Kick gegeben hat, dass du gesagt hast, ich möchte in diesen Bereich gehen?
Ich hatte Glück, schon während der Abi-Zeit in eine Gruppe reinzukommen, die sich um geistig Behinderte gekümmert hat, so Freizeitgestaltung, wir haben Urlaubsfahrten gemacht und ich habe gemerkt, dass ich da Freude dran habe, auch eine Kompetenz habe, mit den Menschen zurechtzukommen. Und wir waren eine Community von vielen jungen Männern und Frauen. Wir sind irgendwie ganz viele, damals bestimmt 10 Leute in die Krankenpflege gegangen, mit so einem vollen Altruismus auch tatsächlich. Ne? Gar nicht so Vorstellung, was bringt der Beruf später. Also das war wirklich so, ja, wir wollten mit diesen Menschen was arbeiten, zu tun haben. Ne?
Du hast dann auch verschiedene Weiterbildungen gemacht in dem Bereich. Ich glaube, du bist im Bereich Anästhesie besonders qualifiziert worden. Es gibt noch eine Weiterbildung, die du gemacht hast. In welchem Bereich war das?
Und intensiv vor allen Dingen. Da bin ich sozialisiert, habe eine Zeit lang auf einer Schwerverbrennungsintensivstation gearbeitet, so einen Leitungskurs gemacht und überlegt, was mache ich jetzt? Will ich da bleiben? Und bin dann ins Management gegangen, habe dann studiert, erst an der Fachhochschule, später nochmal einen Uni-Abschluss und bin dann in Verantwortungspositionen dann schnell gekommen.
Aber sag uns doch mal, was muss man mitbringen, um sozusagen so 3 Attribute, die eine Pflegefachkraft in irgendeiner Form auszeichnet, also Teil der DNA einer Pflegefachkraft?
Also ganz oben steht es für mich Empathiefähigkeit. Ja, es muss jemand sein, der wirklich die Menschen mag und sich auf andere Menschen auch einlässt. Das ist was ganz Entscheidendes. Er braucht auch eine Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zusammenzubringen. Das wird manchmal unterschätzt. Ne? Also man braucht schon Menschen, die auch was wirklich im Kopf haben, wenn man das mal so sagen will. Das ist nicht ein reines Handwerk, es ist ein Mix eben. Und was es braucht, ist aus meiner Sicht eine hohe Fähigkeit, im Team zu arbeiten. Also, dass man ist kein Einzelkämpfer, man ist immer mit anderen Menschen, mit anderen zusammen, viele Berufsgruppen. Also diese 3 Attribute von wahrscheinlich noch mindestens 10 anderen wichtigen, aber würde ich mal so als erstes herausstellen.
Das UKE, das Universitätsklinikum Eppendorf, ich sagte es, eines der größten Universitätskliniken in Deutschland. Gib mir doch mal ein Gefühl, worüber reden wir hier, was die Mitarbeitendenzahl angeht und wie viel davon sind eigentlich überhaupt Pflegekräfte?
Also wir haben tatsächlich über 15.000 Beschäftigte, also das sind Köpfe jetzt, ne, nicht FTEs, und davon sind über 3.500 Menschen, die in der Pflege ausgebildet sind.
Hast du so ein Gefühl, wie viele oder wie viel Prozent von denen aus dem Ausland sind?
Ja, ist eine gute Frage. Du hast vorhin ja eine Zahl genannt in Deutschland. Frag mich, wo man das eigentlich her weiß. Also wir wissen es nicht. Wir haben keinen Marker bei uns tatsächlich in den Personalakten nach Herkunft, Nationalität. Auch schwierig. Ne? Es sind ja viele, die eine andere Herkunft haben, aber Deutsche sind. Kann ich dir wirklich gar nicht sagen. Wenn man durchs UKE läuft, ist es eine bunte, diverse Welt. Das kann man auf jeden Fall sein. Du hast das vorhin ja auch so beschrieben. Ne?
Ja, also das habe ich auch auf verschiedenen Krankenhausstationen, wo ich jetzt in den letzten Wochen unterwegs war, festgestellt. Also die ganze Welt gibt sich dort ein Stell dich ein. Bei dem Beschaffen von internationalen Fachkräften im Bereich Pflege habe ich immer gedacht an eine Episode, die wir vor einem Jahr aufgenommen haben und ausgespielt haben. Das war ein Gespräch mit einer Dame aus dem Management einer ganz großen Hotelgruppe, der Humaira Amiri. Da ging es nämlich um das Beschaffen von internationalem Personal für die Hotellerie- und Gastronomiebranche. Und die hat sehr deutlich gesagt, wie da die Situation aussieht. Und das wollen wir uns jetzt einmal anhören.
Letztendlich jetzt für uns mal aus der Praxis geredet. Ja, also wir brauchen Fachkräfte. Der deutsche Markt gibt diese Bewerber aktuell einfach nicht her. Es erfolgen kaum Bewerbungen auf Stellenanzeigen und das geht der kompletten Branche so. Was tut man? Man sucht erstmal im europäischen Umfeld. Auch dort gibt es zwar einfachere Visumprozesse beziehungsweise keine Visumprozesse, sondern die können direkt her und auch hier arbeiten. Die brauchen dann aber einen Wohnort und eine Unterkunft, aber haben halt meist keine Deutschkenntnisse. Und da hapert es teilweise auch an der Unternehmenskultur. Bei vielen in der Branche, die einfach noch nicht komplett auf Englisch umgestellt haben oder diese Möglichkeit nicht anbieten können. Und dann guckt man sich natürlich auch um, okay, welche weitere Bewerbungsländer gibt es? Bevorzugte Länder kommen für uns, für die Branche Hotellerie, Gastronomie nicht unbedingt in Frage, weil wir auch dort einfach unterschiedliche Anforderungen haben, auch gehaltstechnisch, die nicht besonders anreizend sind. Dann gucken wir uns an, welche Länder kommen in Frage. Das sind die Drittländer. Indonesien, hauptsächlich Asien, Indonesien, für die Philippinen zum Beispiel, ja, Vietnam. Das sind Länder, wo die Bewerber in Frage kommen. Dort kann man wunderbar rekrutieren. Dann hapert es aber letztendlich an den bürokratischen Voraussetzungen. Ein Koch zum Beispiel aus Indonesien braucht eine anerkannte Ausbildung, die in Deutschland anerkannt ist. Und diese Form gibt es nicht im Ausland. Das heißt, dieser Koch müsste entweder ein duales Studium hinter sich gebracht haben oder studiert haben, damit er überhaupt in diese Visumprozesse reinkommt. Und das entspricht nicht der Realität.
Entspricht nicht der Realität. Wenn du das jetzt so hörst, Joachim, klingt das vertraut oder ist das in der Pflege eine komplett andere Welt?
Also nicht komplett anders, aber es ist schon anders, weil wir also fundierte Ausbildung brauchen. Ne? Also das ist dann nicht nur beim Koch wahrscheinlich so, aber das Fachkräfteeinwanderungsgesetz hier auch einiges leichter machen muss, gerade für die Branche, von der wir jetzt gerade gehört haben. Aber bei uns ist das so, wenn man in Deutschland in der Pflege arbeiten möchte mit einer richtigen Anerkennung, dann muss man was mitbringen. Also man muss eine Berufsausbildung oder ein Studium mitbringen, egal aus welchem Land, also innerhalb der EU, aber auch aus den Drittstaaten.
Und das gibt es da auch überall.
Und das gibt es, genau. Und das gibt es anders, als die Kollegen gerade so für den Koch genannt hatte. Also das gibt es in den anderen Ländern. Nehmen wir das Land Philippinen beispielsweise. Da findet eine Pflegeausbildung tatsächlich auch auf Hochschulniveau jetzt schon statt. Also schon viele Jahre. Es ist ein Bachelorabschluss. Die sind sehr anglophil da ja auch, so auch von der Sprache und so weiter. Und auch das System ist dem sehr ähnlich. Es gilt auch für Brasilien, ein Land, wo wir rekrutieren, oder auch Indien nenne ich jetzt nochmal. Ne? Es ist mal ganz wichtig, nur weil die einen Bachelor haben, sage ich jetzt mal so, heißt das jetzt erstmal auch noch nichts. Ne? Das gibt so Recruiting-Organisationen, die sagen, die sind alle super ausgebildet, die haben ja einen Bachelor. Sag ich ja, Moment, das muss man ja auch mit Inhalt füllen. Also es geht ja dann auch um die Fundierung. Was ist da wirklich drin bei dem Lernen? Aber das ist, also von da ist das relativ einfach. Die bringen irgendwas mit, eine Qualifikation. Es wird hier geprüft, was fehlt noch an Zusatzqualifikation, an zusätzlichem Wissen, um dann auch hier die deutsche Berufsanerkennung zu bekommen. Und das wird dann in diesem Rekrutierungsverfahren dann hier vor Ort dann versucht auszugleichen.
Ein weiterer Aspekt, den die Humaira eben ja genannt hat, ist das Thema Geld, Vergütung. Also in der Gastronomie, Hotellerie ist es so, dass einfach viele Länder deshalb nicht in Frage kommen, weil die einfach sehr viel besser zahlen als hier in Deutschland. Wie ist denn das in den Pflegeberufen? Also wenn man jetzt in andere Länder geht, Bildungsstandard ist dort vorhanden, also die entsprechende Qualifizierung ist okay. Haben wir mit unseren deutschen Gehältern Chancen, dort Personal zu gewinnen?
Ja, definitiv. Auch das ist ein Unterschied zu dem, was die Kollegin gerade gesagt hat. Also hier in Deutschland wird in der Gastronomiebranche, Hotelbranche einfach aus meiner Sicht sehr schlecht bezahlt. Ich weiß das, weil ich auch hier verantwortlich bin für den gesamten Gastronomiebereich. Der ist sehr groß. Wir haben 500 Mitarbeiter im Gastronomiebereich, kennen die Tarifverträge. Das ist das Problem. Das ist bei uns tatsächlich jetzt hier im Tarifvertrag, wo Pflege bezahlt wäre, wirklich anders. Wir verdienen hier sehr gut. Es gab ordentliche Tarifsprünge in den letzten Jahren. Und das ist natürlich auch etwas, was eine Anziehungskraft entfaltet für Menschen, die aus dem Internationalen jetzt kommen. Jetzt und gerade die Drittstaaten, Philippinen, da werden genannt Monatsgelder von 600, 700 Euro, die da eine philippinische Pflegende bekommt. Jetzt man muss, das kann man nicht so gut vergleichen, anderer Lebensstandard und so, ne? Aber die relativ gut, also ich sag mal, guten Vergütungen, die wir mittlerweile auch im Pflegedienst haben, wird ja auch immer so eine Legende anders erzählt in der Öffentlichkeit. Pflege wird so schlecht bezahlt. Aber hier in einer Uniklinik mit dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienst sind das Gehälter, die absolut anziehend wirken auf Menschen, die aus Drittstaaten kommen.
Spielt das Thema Sprache eine Rolle? Das wurde ja auch eben genannt. Also man muss Deutsch können oder zumindest bereit sein, Deutsch relativ zügig hier zu lernen.
Ja, das ist aus meiner Sicht das Top-Thema, auch was die Sache auch nicht einfach macht oder manchmal auch richtig schwierig macht. Da gibt es sicherlich auch Berufe, wo das vielleicht nicht ganz so wichtig ist, wenn ich jetzt irgendwie ein Handwerker bin und da spielt dann die Sprache nicht so eine große Rolle. Aber um hier die Anerkennung zu bekommen für eine international Pflegende, braucht sie mindestens ein B2-Niveau. Das muss sie nachweisen. Also es ist schon gutes Niveau. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Man will ja auch, dass die Patienten, die jetzt hier Hilfe brauchen und gut kommunizieren können mit den Menschen, die sie eben versorgen. Und nur, dass du es einmal gehört hast, ist interessanterweise bei den Ärzten, da haben wir ja ein ähnliches Thema auch mit Recruiting aus dem Ausland, die brauchen C1-Niveau. Man hat also hier schon eine Abstufung, Pflege braucht ein bisschen weniger, kann man auch nochmal drüber streiten, warum das eigentlich so ist. Aber deswegen ist das die größte Hürde für alle Internationals. Sie müssen diese schwere Sprache Deutsch können auf B2 und das ist für so einen Menschen aus Indien oder aus den Philippinen eine echte Herausforderung.
Ihr habt ein eigenes Team, was sich beschäftigt mit dem Recruiting von internationalen Fachkräfte im Pflegebereich. Wie groß ist das ungefähr?
Ja, das ist gar nicht groß. Also es sind verschiedene Teambereiche, nenne ich das mal. Also alle, die an dem Prozess beteiligt sind, das sind schon viele Menschen. Die machen das natürlich teilweise nicht hauptamtlich, aber das eigentliche International Recruiting Team, so nenne ich das jetzt bei uns in unserem Bereich Recruiting, sind zwei Menschen, die das machen. Die haben dann immer Hilfe dabei, mal einen Studierenden oder eine Aushilfe oder eine Umschülerin. Und die werden aber unterstützt durch das Team, was sich um Sprache und die eigentliche Anerkennung kümmert. Also da, wo auch nochmal Pflege gelehrt wird, das ist an unserer Akademie angesiedelt. Das ist das Anpassungsqualifikationsteam, APQ-Team. Und dann natürlich ganz, ganz viele Leute, die verantwortlich sind vor Ort, dort, wo die praktischen Einsätze dann erfolgen, noch im Anerkennungsprozess. Das sind die Praxisanleiter und Mentoren und die Führungskräfte vor Ort. Also insgesamt sind da schon sehr viele Menschen hier beteiligt an diesem ganzen Programm.
Vielleicht beschreibt doch mal jemanden, der jetzt nicht in aller Tiefe in Personalmanagement oder HR-Themen drin ist, die Frage, wie macht dieses Team denn das überhaupt mit dem Rekrutieren von internationalem Fachpflegepersonal?
Ja, es ist eigentlich ein sehr klarer Prozess. Also es beginnt mit der Kontaktaufnahme im Land, wo sie herkommen.
Aber wer legt fest, welche Länder das sind? Das ist ja schon mal die erste Frage.
Ja, ist eine gute Frage. Das legen wir fest, indem wir den Markt sondieren und schauen, wo sind Akteure unterwegs. Wir arbeiten immer mit Agenturen zusammen, die für uns den eigentlichen Rekrutierungsprozess vor Ort machen, also die sich vor Ort auskennen, die dort Büros haben, auf den Philippinen beispielsweise, die Sprachschulen haben. Und mit denen sind wir in einer Kooperationsbeziehung und die machen für uns sozusagen die erste Kontaktaufnahme in dem Land.
Hat man sich da so ein bisschen vorzustellen wie Personalvermittler, Headhunter, die da vor Ort sind?
Ja, so ein bisschen kann man das so nennen. Die also gucken, wie ist der Markt da. Da kann man sich dann bewerben bei diesen Agenturen. Auf den Philippinen zum Beispiel gibt es immer noch eine staatliche Agentur. Das ist sehr reglementiert, also mit möglichst wenig Missbrauch betrieben wird. Und da bewerben sich dann junge Menschen, die sagen, ich möchte gerne ins Ausland gehen. Das wird da ausgeschrieben. Und dann gibt's die ersten Kontakte dann zu den potenziellen Arbeitgebern dann in Deutschland.
Wer zahlt die Agenturen? Zahlen das die Kandidatbewerber oder zahlt ihr die?
Nein, das zahlen wir, das ist ganz wichtig, ne, auch für die ganzen Vertragsgestaltungen, dass absolut sichergestellt ist, dass keine Gelder bezahlt werden. Für uns ist das ganz wichtig, das ist einer unserer klaren Grundregeln. Also wir zahlen das Rekrutieren. Die Kolleginnen vor Ort, also die zu uns kommen wollen, die müssen manchmal in eine Vorleistung gehen, indem sie eben sich auf den Weg machen, in einer Sprachschule sich mit Deutsch zu beschäftigen jetzt, ne? Die gehen dann in eine Sprachschule, lernen schon mal Deutsch, weil sie sagen, da würde ich gerne mal arbeiten wollen. Und dann in diesem Deutschlernprozess kommt schon die Agentur ins Spiel und auch der Kontakt dann gegebenenfalls zu uns. Und wenn wir dann schon so Vorverträge machen, dann geben wir so eine kleine Teilunterstützung für das Sprachtraining schon vor Ort.
Und um eine Größenordnung zu haben, diese Honorare, sind das 1, 2, 3 Monatsgehälter, die man dann bezahlt, oder hat man dann Rahmenverträge? Worüber reden wir da?
Genau, wir haben Rahmenverträge, ne? Also wo dann auch die einzelnen Positionen aufgelistet ist, was dafür geleistet wird. Also es geht dann hin bis auch den ganzen administrativen, behördlichen Gänge auch zu organisieren vor Ort, mit der Botschaft entsprechende Kontakte aufzunehmen, bis hin dann die Flugreise auch zu managen und dann auch zu zahlen. Und geht nicht auf Monatsgelder, sondern das sind einfach Kooperationsverträge, wo diese Beträge dann anhand dieser einzelnen Positionen festgelegt sind. Und ich werde immer wieder gerne gefragt, was kosten so das? Ne? Für uns ist natürlich genau eine Zahl, die ich hier niemals sagen würde, weil sie eben dem Kooperationsvertrag mit der entsprechenden Organisation entsprechen. Und das sind natürlich vertrauliche Dinge. Ne? Aber das kann ich verraten, also Recruiting aus dem Ausland ist nicht billig, ne? Das ist schon teuer und deswegen ist es auch vielleicht gar nicht unser Thema heute, auch nur eine Säule, wie wir in Deutschland sicherstellen müssen und können, dass wir auch in der Zukunft genug beruflich pflegende Pflegefachpersonen in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen haben. Ne?
Wenn ihr dann über Agenturen, über Partner, Kooperationspartner, wie du sagst, die Pflegefachkräfte hier eingestellt habt, dann landen die hier und dann sind wir bei dem zweiten großen Thema, Integration, Onboarding. Und auch hier hat Homaira Amiri sehr klare Worte gefunden, was da die Hauptherausforderungen im Gastronomie- und Hotelleriebereich sind.
Die Vorbereitung ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte. Ich muss mir darüber im Klaren sein, dass wenn ich Mitarbeiter brauche und gerade diese Mitarbeiter aus dem Ausland hole, aus Ländern, die dieser Kultur teilweise ein bisschen fremder sind als im europäischen Raum, die Mitarbeiter, muss ich mir einfach im Klaren darüber sein, welchen Bedarf es dort gibt. Community Building ist eines der wichtigsten Faktoren mit. Also das heißt, ich versuche Mitarbeiter nicht alleine herzuholen, sondern mindestens zu zweit oder zu dritt. Also wirklich kleinere Gruppen, damit einfach diese Bewerber, was meistens ja auch wirklich junge Leute sind, damit die sich aufgehoben fühlen. Ja, denen fehlt auch teilweise die Familie. Und ich glaube, das kann man mit dieser kleinen Community ganz gut auffangen. Dann geht es aber auch darum, wie kommen die Leute hier an? Wie werden sie aufgeklärt über die deutsche Kultur, womit es schon in den Grundlagen anfängt? Ja, wie ist eine Gehaltsabrechnung aufgebaut? Wie funktioniert es hier mit den Steuern? Wo muss ich mich melden? Eine Bankverbindung? Wo wohne ich? Mit wem wohne ich zusammen? Ja, Essenskultur? Wie komme ich zu meinem Arbeitsplatz? Also ich glaube, das ist einfach, das gehört zu einem Onboarding-Prozess oder einem Pre-Boarding-Prozess auf jeden Fall dazu. Dann, wenn die Bewerber hier am Flughafen ankommen, dass man sie wirklich mit an die Hand nimmt, denen zeigt, wo sie leben werden, mit wem sie leben werden, wo das Unternehmen sich befindet, über die ersten kulturellen Punkte, wo ist der Supermarkt, wo kann ich was finden, wie benehme ich mich sozusagen in bestimmten Situationen, Aufklärung. Aber meiner Meinung nach ist es unheimlich wichtig, dass die Unternehmen auch eine Integrationsaufgabe übernehmen.
Wie übernimmt das UKE die Integrationsaufgabe, von der sie eben gesprochen hat, für eure ausländischen Pflegefachkräfte?
Ja, also das geht schon so ein bisschen, was die Kollegin gerade gesagt hat. Also wir haben die Verantwortung dafür und müssen das in die Hand nehmen. Gehört auch Wohnraumthema dazu. Ein ganz schwieriges Thema im International Recruiting, ne, mit dem Wohnraummangel in den Großstädten. Und unser Vorteil ist, also die kommen selten alleine, sondern versuchen aber so Gruppen auch zu finden. Das hat auch was mit dem ganzen weiteren Onboarding-Prozess und der Qualifikationsteil in der Akademie dann auch zu tun. Das kann man ja nicht mit jedem Einzelnen machen. Und wir haben das Glück, dass sie von unserem Recruiting-Team dann erstmal in Empfang genommen werden. Also so dieses erste bis da, wir holen sie am Flughafen ab, wo diese Willkommenskultur auch wichtig ist. Und vielleicht sollte ich da mal einschieben, man muss sich schon so vorstellen, das ist auf jeden Fall unsere Erfahrung, da kommen jetzt nicht irgendwelche Hinterwäldler nach Deutschland, ja, sondern das sind junge Leute, mitteljunge Leute, die sind einfach weltgewandt. Also wer sich auf den Weg macht, hier ein Flugzeug 12.000 Kilometer zu steigen, ne, die wissen, wie man Geld von einem Geldautomaten abholt. Ne? Die kommen jetzt nicht aus dem Amazonasgebiet. Ne? Und das, ja, was manchmal so gesagt wird, die muss man jetzt an die Hand nehmen und so. Die haben vielleicht schon im Ausland gearbeitet. Wir haben gar nicht wenige, gerade philippinische Kolleginnen, die schon im arabischen Bereich schon gearbeitet haben. Ne? Also das sind erwachsene Menschen, ne? Und die waren vielleicht sogar schon mal unterwegs. Ist auch eine Range. Klar gibt es da welche, die vielleicht etwas ängstlicher sind. Und dann haben wir den großen Vorteil, sie werden ja dann in der Gruppe finden sie sich, ne? Weil sie dann zusammen diese Anpassungsqualifikation machen und sie werden dann, und das ist das Wichtigste, bei uns einer Station zugeordnet. Und wir haben das Konzept in den letzten Jahren von Portalstationen entwickelt. Das sind Stationen, die besonders affin sind für diese ganze Integration. Die haben Lust dazu, die finden es toll, immer wieder nochmal von vorne erklären und die können vielleicht auch ganz gut Englisch, wo man sich am Anfang natürlich im Dolmetsching so ein bisschen ganz gut behelfen kann, bei einigen auf jeden Fall. Und die haben einfach Freude an Vielfalt. Und da werden sie wirklich super gut an die Hand genommen. Das ist dann auch wirklich viel Kollegialität. Die werden sofort irgendwie, ich sag mal, im Team adoptiert. So, das ist jetzt unser Apicula und um den müssen wir uns kümmern. Wir haben so ein Patensystem auch, wo dann jemand auch wirklich sagt, ich fühle mich jetzt für die oder denjenigen auch verantwortlich. Und das ist wie alles im Leben, das klappt von super gut, keine Probleme, bis uns geht auch mal jemand verloren jetzt. Und das Thema Sehnsucht nach der Heimat, entfremdet, ist natürlich da. Das kann sich doch jeder von uns vorstellen, wenn ich plötzlich jetzt in Manila ausgesetzt würde, wie das dann ist. Und also nicht so ganz einfach, und es ist eine Gratwanderung, wenn die zu viel in ihrer Community sind, dann ist das Thema Sprache wieder schwierig. Ne? Würden wir ja auch machen, wenn wir beide uns in Manila treffen, dann reden wir sofort Deutsch. Ne? Und ja. Und nicht mehr Tagalo oder sowas. Deswegen in diese Teams integriert zu werden, das ist ganz wichtig und dran zu bleiben mit vielen Gesprächen und den Einarbeitungsprozess eng zu begleiten jetzt. Ne? Und das ganze Thema Freizeitgestaltung und so, das muss ich ganz ehrlich sagen, das machen wir sehr verhalten. Ne? Also wir fangen jetzt nicht an, die Wochenenden für die zu organisieren, sondern es sind erwachsene, junge Menschen und die werden sich auch nur dann durchbeißen, wenn sie natürlich auch hier so Eigeninitiative entwickeln. Also ich finde, man darf denen auch nicht zu viel abnehmen. Das ist auch übergriffig, finde ich. Ne? Natürlich muss man denen erklären, wie kommst du denn jetzt eigentlich an eine Bankverbindung in Deutschland? Da helfen wir denen, ne? Oder sowas. Ne? Und oder beim Mietvertrag vielleicht. Ne? Das ist keine Frage.
Du hast vorhin so im Nebensatz gesagt, das würde ich dich bitten, nochmal ganz kurz zu erklären. Ihr habt auch eine Akademie. Du hast aber gesagt, die kommen eigentlich mit ordentlicher, ausreichender Qualifikation hierher, haben teilweise sehr, sehr gute Ausbildung. Warum braucht es die Akademie?
Ja, weil zwischen dem, was sie an Unterlagen mitbringen, also wo genau bescheinigt ist, wie ihre Ausbildung ist, ne, wird behördlich geguckt, was fehlt da noch, um hier auch die berufliche Anerkennung in der Gesundheits- und Krankenpflege zu testieren. Ja, das wird also genau definiert und das merken wir oft, weil Pflege dann in den Drittstaaten manchmal dann doch ganz anders ist als bei uns. Beispiel Philippinen, sind immer die Angehörigen dabei, die einen großen Teil der Pflege, der Grundpflege, wie wir das hier nennen, übernehmen. Die kennen erstmal gar nicht, dass man Patienten die Körperpflege macht, ja. Das macht da auf den Philippinen nicht die Pflege, ist aber wirklich in Deutschland ist das anders, eine ganzheitliche Pflege. Und diese Dinge, sie also an die Körperlichkeit teilweise auch heranzubringen, gehört dann dazu, immer wieder begleitet durch Sprache, Sprache, Sprache und vor allen Dingen Fachsprache, ne? Weil das mit die Begrifflichkeiten hier lernen. Ne? Es gibt ja auch so Jargon, die den erstmal hier lernen müssen. Ne? Eine Philippinin sagte das neulich, was hol mal die Ente, ne? Und eine Ente wusste ich jetzt allerdings auch nicht, ne? Ist also eine Urinflasche, ne? Es gibt also manche, die sagen, so eine Urinflasche Ente. Und da gibt es natürlich jetzt hunderte solcher Begriffe. Aber es geht darum, auch nochmal auch hier an die Universitätsklinikniveau anzupassen. Also, was haben wir hier für Patienten? Die sind natürlich sehr schwer krank und haben besondere Krankheitsbilder. Also das lernen die alles in diesem Kurs, der dann zwischen mal einem halben Jahr, wenn es super gut läuft, aber in der Regel ein Jahr dauert. Ne?
Wir haben so eine kleine Tradition und die Tradition heißt Speed Session. Das heißt, ich würde dir gerne mal so 3, 4, 5, 6 Fragen, kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten zu rufen. Hast du Lust, dich darauf mal einzulassen?
Ja, probieren wir mal, genau.
Was ist das Tolle am Pflegeberuf?
Die Vielfalt, die ich habe mit diesem Beruf. Ich kann alles machen.
Warum soll man in Deutschland in der Pflege arbeiten?
Weil es immer mehr ein anerkannter Beruf ist, der für die Daseinsvorsorge in Deutschland so notwendig ist.
Eine deiner prägenden Erfahrungen mit internationalem Pflegepersonal?
Ganz hohe Bereitschaft, hier wirklich anzukommen. Also Lust, hier irgendwie zu wirken. Freude, ich bin in Deutschland und ich kriege eine Chance.
Deine Geheimwaffe im internationalen Pflegefachkräfte-Recruiting?
Ich würde unsere Geheimwaffe unsere Menschen hier im UKE nennen, die wirklich eine hohe Freude haben, hier uns zu unterstützen.
Größter Fehler, den du in diesem Bereich gemacht hast?
Dinge zu unterschätzen. Irgendwas anzunehmen, es geht leicht. Es geht nichts leicht beim International Recruiting.
Das Wichtigste bei der Einarbeitung von ausländischen Pflegefachkräften?
Das Wichtigste ist, dass man sich gut auf jeden Einzelnen einlassen muss. Jeder Mensch ist tatsächlich anders. Es gibt da keine Standards oder sowas, ne? Also man muss sich mit dem Kollegen sehr beschäftigen und sehr angepasst die Einarbeitung organisieren. Also Standards funktionieren nicht.
Mit allem, worüber wir gesprochen haben, gibt es sicher eine deine zentrale Botschaft in diese Personalwelten hinein. Was wäre, Joachim, deine Botschaft zu dem Thema internationales Rekrutieren von Pflegefachpersonal?
Ja, das ist sehr schön, dass ich das mal sagen darf. Für mich ist das, dass man eine Einrichtung, ein Unternehmen einen Wertekompass braucht. Ja, das sind keine Gastarbeiter, keine schnellen Lösungen, die man hier hat, sondern das ist Einwanderung. Man hat eine hohe soziale Aufgabe auch. Das, was man macht, ist schon auch sehr eingreifend. Man holt Leute aus ihrem ganzen Gefüge und das, was wir allerdings für alle Mitarbeiter machen, also wir haben eine hohe Empathie und einen Respekt für die Arbeit aller unserer Mitarbeiter, aber ich merke immer wieder, dass es in der Branche, kommen auch mal Agenturen zu mir, die so das schnelle Geld fast damit machen wollen, ja. Und Wertekompass ist, finde ich, ein schöner Begriff. Man braucht eine klare Vorstellung, auch ethische Maßstäbe, ne? Und das machen wir und deswegen läuft auch alles ein bisschen langsamer vielleicht als manche Unternehmen, die sagen, ich habe mal eben 200 Vietnamesen nach Deutschland geholt und sind da ganz stolz auf irgendeinen Kongress. Das finde ich ganz furchtbar, ja, sondern wir müssen das mit Sinn und Verstand machen und eben immer daran denken, hier, das ist keine Ware, die hier hin und her transportiert wird, sondern wir brauchen Menschen, die hier ankommen. Und wir wollen ja mit den Internationals echte UKEler auch generieren, ne, die tatsächlich hier ihr Glück finden und möglichst viele, viele Jahre hier auch bei uns arbeiten.
Eine ganz tolle Botschaft, die sehr, sehr schön passt zu einem Zitat, was ich gefunden habe. Und das Zitat, du kennst es möglicherweise, ist sehr einfach. Es heißt, die Pflegekräfte sind die wahren Helden des Gesundheitswesens. Und der, der dieses Zitat geprägt und gesagt hat, ist kein geringerer als der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation. Und damit ist dann, glaube ich, auch alles gesagt, dass dieses Thema Pflege, Pflegekräfte, Pflegefachkräfte, Pflegekompetenz, Passion für Pflege, dass das kein nationales, kein europäisches, sondern das ist ein globales Thema. Vielen Dank, lieber Joachim, dass du uns sozusagen in der letzten halben Stunde durch dieses Thema geführt hast. Toi, 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 bei allem, was ihr in diesem Bereich noch vorhabt. Ich weiß, bei dir ist es auf jeden Fall in guten Händen. Schön, dass du heute mein Gast warst.
Sehr gerne. Vielen Dank, Nick.
Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nicolas Vogts. We'll be right back.